Hallo, liebe Nicola.
Hallo, Lisa.
Wie geht es gesehen, dir?
Oh, sorry. Wunder-
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz toll. Mir geht's ganz toll. Und dir?
Mir geht's auch sehr, sehr gut.
Ich habe gesehen, du hast heute deinen Hund mitgebracht.
Ja, der hat eben schon einen fetten Parma-Knochen bekommen. Und ich weiß nicht, ob man ihn jetzt so ein bisschen hört. Er leckt gerade seinen Wassernapf aus. Es ist ein sehr demonstrativer Hund. Wenn er Hunger hat, dann schart er auch in seinen Futter- und Wasserschalen. Genau das.
Wie heißt er nochmal?
Henry.
Henry? Henry, ja. Okay. Hallo Henry. Henry, wir erzählen dir heute, welche Filme wir gesehen haben in der letzten Woche. Henry hat noch mehr Lust auf mehr Wasser.
So.
Erzähl mir doch mal, was du für einen Film geschaut hast in der letzten Woche. Ich sage übrigens immer geschaut. Was sagst du? Sagst du Filme gucken oder Filme schauen?
Beides.
Okay. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Österreicher-Ding, zu allem schauen zu sagen. Schauen wir mal.
Netflix gucken. Nee, ich sag beides. Filme schauen, ins Kino gehen. Nee. Kino gucken. Ich habe gesehen Spencer.
Ah.
Ich habe Spencer mitgebracht. Der ja uraufgeführt wurde letztes Jahr im September auf den internationalen Festspielen Venedig.
Ach echt, der lief in Venedig, das wusste ich gar nicht.
Ja, da hatte sie so einen ganz kontrovers diskutierten, Pyjama, ich glaube von Dior an. Kirsten Stewart.
Ja.
Und
ich glaube, man muss mal eingangs sagen, wir machen das ja immer so, dass eine von uns eine Neuerscheinung guckt und einen Klassiker.
Ja, Klassiker kann man ja gar nicht so, also diesmal hast du wirklich einen Klassiker mitgebracht, das stimmt. Mhm. Aber wir hatten es ja jetzt auch schon die Folgen davor, dass es eigentlich, vielleicht sollten wir aus einem Klassiker einen Film machen, der nicht neu erschienen ist.
Also ein Klassiker.
Ja,
also wir gucken auf jeden Fall immer einen Film, der ganz neu rauskommt und einen, den es eben schon gibt. Und du hast Spencer mitgebracht.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe Stromboli mitgebracht aus 1950. Also diesmal einen wirklichen, richtigen Klassiker.
Da waren wir noch, wie meine Mutter jetzt sagen würde, Quark im Schaufenster.
Da wart ihr noch Quark im Schaufenster. Wir waren noch Quark im Schaufenster. Waren wir überhaupt schon Quark in irgendeinem Schaufenster 1950? Ich glaube, 1950.
Nein, da waren wir noch gar nicht.
Da war meine Mama noch nicht mal Quark in irgendeinem Schaufenster.
Nee, meine auch nicht.
Aber wir haben natürlich versucht, so wie immer, zwei Filme zu finden, die vielleicht Gemeinsamkeiten haben. Und natürlich auch große Unterschiede. Jetzt warst du ja gerade schon dabei, dass Spencer in Venedig uraufgeführt wurde. Ich würde gerne wissen, warst du schon mal dort? Warst du schon mal bei den Filmfestspielen in Venedig?
Ach, ich dachte, du fragst mich jetzt, ob ich schon mal in Venedig war.
Ach so.
Dann kann ich sagen, ja, war ich letztes Jahr oder 2020. Das ist so eine Masse, die so zusammengeschmolzen ist irgendwie. Also, ich glaube, 2020 war ich kurz nach dem Lockdown in Venedig.
Das ist doch die beste Zeit, da war doch dann wenig los, ne?
Da waren die Italiener dort vor allen Dingen auch richtig freundlich, weil normalerweise sind die ja in Venedig immer so ein bisschen angenervt aufgrund der ganzen Touristen, aber da war es wirklich super schön und ich habe es auch sehr, sehr genossen. Wir mussten nirgendwo anstehen und es war ganz toll. Aber bei den Festspielen war ich noch nicht.
Das ist nämlich eigentlich ein großer Traum von mir, der eigentlich sehr einfach zu erfüllen ist. Ich sollte das einfach mal machen. Aber der größte Traum ist natürlich wirklich mit einem eigenen Film dort zu sein und nicht nur als Gast. Darauf warte ich wahrscheinlich noch.
Naja, wer weiß.
Ja, eh, es ist eh im Bereich des Möglichen.
Ja.
Für dich wahrscheinlich auch im sehr Bereich des Möglichen.
Man darf als Frau nicht immer so tief stapeln, finde ich. Man sollte das einfach jetzt mal damit aufhören. Immer wenn einem das auffällt, damit aufhören.
Das ist aber eigentlich vielleicht schon das Thema des heutigen Podcasts für die zwei Filme, wo es in beiden Filmen soweit ich mich auskenne, weil Spencer habe ich nicht gesehen, über den wirst du mir berichten, aber soweit ich Bescheid weiß, geht es ja in beiden Filmen im Zentrum um eine Frauenfigur, Frauenrolle, die ja in einer Männerwelt versucht zu bestehen. Oder beschreib du nochmal vielleicht, was du in Spencer gesehen und erlebt hast. Und
genau, ich glaube, ich mache einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Also das ist der zweite englischsprachige Film vom chilenischen Regisseur Pablo Larraín. Und dieser Film widmet sich 2 Stunden nur den 3 Weihnachtstagen 1991, wie Lady Diana sie erlebt hat. Also dazu muss man jetzt fairerweise sagen, es ist kein Biopic. Es ist ganz klar, sagt der Regisseur selbst, es ist eine Fabel, die er da erzählt, weil er hat das so schön gesagt, kein Film wird dem gerecht, wie die Person tatsächlich war, wie das Erlebte war. Er hat es natürlich sehr viel schöner ausgedrückt. Ich habe mir das Zitat jetzt nicht aufgeschrieben, aber das war die Essenz daraus. Und in die Rolle der Diana ist Kristen Stewart geschlüpft. Und das einmal vorweg. Ich habe mir natürlich auch nochmal Kritiken dazu durchgelesen. Ich habe ihn, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ich habe ihn im November schon gesehen, in Amsterdam. Mhm. Und das war eigentlich so ein ganz lockeres Geburtstagswochenende mit einer Freundin. Und dann kam der Lockdown wieder in Amsterdam und dann wussten wir nicht, was wir machen sollten. Und dann hatten die Kinos aber glücklicherweise auf und dann war das eine spontane Entscheidung, ins Kino zu gehen. Und wir sind da alle irgendwie so frohen Mutes rein und nur um das schon mal vorwegzunehmen, sind dann doch ein bisschen ernüchtert herausgekommen wieder.
Okay.
Aber einfach, weil der Film, und das hatte ich jetzt auch ganz viel in so Publikumsrezensionen gelesen, man erwartet, glaube ich, so was Märchenhaftes, was Schönes, was dieser Fee, irgendwie Lady Diana, so nicht gerecht, das wäre jetzt falsch, weil der Film wird ihr auch mehr oder weniger, also der wird ihr auch gerecht, der zeigt halt einfach nur eine Frau, die halt bulimisch ist, unter Depressionen leidet und unter diesem royalen, also die gefangen ist in einem goldenen Käfig. Und das hat, glaube ich, ganz viele ZuschauerInnen ein bisschen verwirrt und hat auch uns so ein bisschen, das war für uns so ein bisschen wie ein Schlag in den Magen.
Aber warum? Man weiß doch, also das weiß man doch von ihr. Was ist da das?
Ich glaube, das ist wirklich, also. Und ich möchte dir den, also der hat kriegt von mir das Prädikat wertvoll, weil der diesen Kampf, den sie führt, so körperlich spürbar macht. Also ganz am Anfang, sie kommt an, sie kommt zu spät irgendwie an, alle anderen sind schon da, sie verirrt sich mit ihrem Porsche, sie wollte alleine anreisen. Das heißt, da wird sie schon mal für kritisiert, dass sie wieder die Extra-Wurst ist. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Eigentlich ist sie immer zu viel. Sie fühlt sich immer zu viel. Und das wird so gut unterstützt durch die Musik, die Johnny Greenwood gemacht hat. Der hat unter anderem jetzt zuletzt auch The Power of Dog gemacht und Licorice Pizza.
Den ich immer noch gucken will.
Und durch die tolle Kamerafrau Claire Martin, das ist einfach, unfassbar. Also du spürst als Zuschauer in diese Beklemmung, dieses Gefangensein so körperlich, dass du eigentlich raus möchtest aus der Situation. Also so ein bisschen fühlt sich der Film an wie ein Kammerspiel, was sich nur um sie dreht, weil die Royals sind nur so Statisten, die kommen eigentlich bis auf Charles nie so richtig zu Wort. Die sind böse Fratzen, die im Hintergrund sitzen und die ihr nur was Böses wollen und die sie aushorchen, und überhaupt kann sie sich im ganzen, in diesem ganzen Palast nicht frei bewegen, weil alles vorgeschrieben ist. Also für jedes Essen gibt es ein Kleid. Wow. Alles ist genau durchgetaktet. Sie muss, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass es gibt so eine Tradition, dass man sich am Anfang der Weihnachtstage auf die Waage stellen muss und über die Weihnachtstage 3 Kilogramm zunehmen soll, weil ansonsten hatte man nicht genügend Spaß und hat nicht genug gegessen.
Wer das, sagt das? Ist das eine englische?
Das ist bei den Royals, ist das ein Brauch tatsächlich.
Nein. Okay,
und das
habe ich nicht gewusst.
Und für sie ist das die absolute Hölle, weil sie essgestört ist. Und es für sie schrecklich ist, sich da auf diese Waage zu stellen und sich vorzustellen, sich da so voll zu stopfen. Also du siehst sie, du siehst Kristen Stewart auch ganz oft über der Toilette, wie sie sich einen Finger in den Hals steckt, wie sie kämpft, wie sie rebellisch ist, wie sie...
Wie hat denn für dich Kristen Stewart als Lady Di funktioniert? Weil es ist natürlich... Auf der einen Seite jetzt eine sehr gefeierte Besetzung. Ich glaube, viele erwarten, dass sie eine Chance hat, einen Oscar zu gewinnen für diese Rolle und so. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von der Grundenergie mir das anschaue, die Kristen Stewart mitbringt, dann wäre sie mir nicht eingefallen als Lady Di, weil ich denke, das ist schon eine sehr rebellische Frau und eine sehr, wie soll man sagen,
ja, ich weiß, man würde ihr
sie
jetzt
hat
nicht
schon
sofort
fast so eine, hat eine, schon fast eine Dominanz als Person. Mhm. Und das ist aber vielleicht genau deswegen so eine tolle Besetzung, weil da eine Kontroverse aufgeht.
Du meinst, sie hat von sich aus jetzt nicht dieses Zerbrechliche, was Lady Diana mitgebracht hat?
Doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich eben beides. Aber
sie hat, also ich fand, sie hat das extrem gut gemacht. Man hat an manchen Stellen natürlich gemerkt, also so ein paar Sachen hat man einfach gemerkt, wie sage ich das richtig? Also sie hat ihre eigenen Macken irgendwie mitgebracht,
mhm,
woran man sie als Schauspielerin einfach erkennt. Also so, ich weiß nicht, sie hat so eine Art, wie sie einfach manchmal sich so bewegt.
Mhm.
Und das kam manchmal durch, aber mhm, im Großen und Ganzen fand ich, hat sie, also ich meine, sie ist Amerikanerin, hat mhm, ein, finde ich, also ich bin natürlich auch kein Native Speaker, aber hat diesen englischen Accent so gut hinbekommen, hat mhm, sie auch 4 Monate Vorbereitung gehabt, aber ich fand sie schon sehr überzeugend. Sie hat sehr dieses unterwürfige, flatterige, dieses Verletzliche von Lady Diana, was sie oft nach außen hin dargestellt hat, gezeigt. Aber genauso war sie auch halt genau das, was du meintest, was sie eh schon mitbringt, dieses Rebellische, dieses Laute, dieses
ja,
von sich Stoßende. Und das hat sie eigentlich nur nicht gehabt, wenn sie im Film mit ihren Kindern war.
Mhm.
Da hat man sie auch die wenigen Male gesehen, wie sie als warme, herzliche Person ist, die nicht unter den Royals und diesem ganzen Konstrukt leidet.
Mhm.
Also im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, wer jetzt einen Film erwartet über das Leben von Lady Diana, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Wer aber irgendwie... Wer diese Weihnachtstage sehen möchte und wie sich das für sie oder wie zumindest Kristen Stewart und Pablo Larraín das interpretiert haben, sehen möchte, der wird auf jeden Fall happy sein damit.
Du hast ja eingangs gesagt, das ist sein zweiter Langfilm, richtig?
Nee, englischsprachiger
Film. Ah, sein zweiter englischsprachiger. Hilf mir bitte kurz auf die Sprünge, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich seine Filme kenne. Weißt du noch, was er Kennst du noch andere Filme von
Jackie.
Ihm?
Der hat Jackie gemacht mit Natalie Portman.
Der macht immer diese Filme.
Genau, und das war so ein...
Den habe ich nämlich auch nicht gesehen.
Ja, den habe ich auch nicht gesehen, aber den wollte ich jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast, wollte ich den auf jeden Fall, habe ich mir vorgenommen, den noch zu sehen, weil der wohl auch sehr, sehr gut sein muss.
Okay, und weißt du, zufällig, vielleicht weißt du es auch nicht, ist auch okay, aber was er vorher vielleicht auf Spanisch, also als chilenischer Regisseur, was der vorher gemacht hat?
So richtig auf die internationale Bühne getreten ist er 2012 mit No.
No, den habe ich auch nicht geguckt. Mit, kennt man da irgendwen drin?
Ja, da hat unter anderem mitgespielt Gael García Bernal. Und ich glaube, der war tatsächlich auch Oscar nominiert.
Okay, das ist an mir vorübergegangen.
Ja. Und ich finde, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil mich hat er tatsächlich, nachdem ich rausgegangen bin, sehr... Es ist auch nicht so, dass man die ganze Zeit mit ihr sympathisiert. Also es macht einen schon auch wütend, wie sie sich manchmal verhält.
Das ist weil, gut. Das zeugt von einem guten Film. Dann hat er Ambivalenzen.
Genau, weil du natürlich, sie ist ein sehr wirrer, kämpferischer Charakter. Und das wurde auf einen selbst auch so übertragen, sodass man sich manchmal so denkt, so jetzt reiß dich doch einfach zusammen und zieh dieses Kleid an und setz dich hin und was weiß ich, aber sie ist so zerrissen, dass sie nicht anders kann.
Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin, oh Gott, wahrscheinlich hassen mich gleich ganz viele Leute dafür, ich bin kein Lady Di-Fan. Ich habe mich da nie so reingeworfen. Ich merke, dass es jetzt so ein riesen Revival kriegt irgendwie auch. Aber ich schaue mir da nicht viel davon an und hätte gedacht, der Film ist deswegen nichts für mich. Aber so wie du ihn jetzt gepitcht hast, glaube ich, ist er vielleicht doch was für mich.
Ich glaube, wenn wir nicht in Amsterdam gewesen wären und es nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch von mir aus nicht reingegangen, weil es mir ähnlich geht wie dir. Ich glaube, wann ist sie gestorben, als ich geboren wurde?
Ich war ganz klein. Ich kann mich sogar noch dunkel dran erinnern, dass also, das passiert ist. Ja.
Das ist auch an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Mhm. Aber ich fand es künstlerisch einfach einen tollen Film. Mhm. Also sehr atmosphärisch und melancholisch und
das klingt gut.
So fast schon so suffocating. Wie heißt das so?
Ja,
beengend
erdrückend.
Und ja, genau.
Okay, das ist perfekte Überleitung zu meinem Film, den ich auch eigentlich blind ausgesucht habe, damit er zu deinem passt, weil ich den nicht gesehen hatte, aber mir dann vorgenommen habe, ihn zu gucken. Das ist Stromboli von 1950 von Roberto Rossellini, ein italienischer Film, in dem aber Ingrid Bergman die Hauptrolle spielt. Und da merkt man jetzt vielleicht schon die Ähnlichkeit. Es sind zwei Filme, die eine Frauenfigur im Zentrum haben, sich, glaube ich, nur um diese Person kreisen, drehend, der Film. Und ich hatte den jetzt schon ganz lange auf meiner Watchlist und habe mir dann gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich ihn endlich gucken kann. Unter anderem einfach deswegen, weil ich mich irgendwann für Ingrid Bergman begonnen habe zu begeistern. Ich glaube, das kam sogar wirklich über eine ganz oberflächliche Art, dass ich Making-of-Bilder gesehen hatte von einem Dreh von ihr in Italien, wo sie auf der einen Seite ganz toll gekleidet war, aber auf der anderen Seite hinter der Kamera stand und diese große 16mm Kamera, ich glaube, sogar in der Hand hatte und durchschaute und sie für mich in dem Moment sowas eben Ungesehenes hatte für eine Frau aus den 50er Jahren, wo ich dachte, sie nimmt da auch ihr eigenes Schicksal in die Hand und sie ist zwar auch Schauspielerin und der Star unter Anführungsstrichen, aber sie gestaltet auch stark mit und will mitreden und will durch die Kamera gucken und das hat mich extrem fasziniert. Das Bild habe ich dann mir gespeichert und jetzt ist es immer mein Desktop-Hintergrund, weil ich sie so cool finde. Also generell Frauen, die durch Kameras schauen, ist wahrscheinlich ein Kink von weil ich das mag, wenn ich das Gefühl habe, eben man wird nicht nur zum Objekt oder zum Subjekt, sondern man gestaltet auch die Geschichte mit und ja, nimmt da das Erzählerische in die eigene Hand. Mhm. Und das ist vielleicht auch jetzt schon das Wichtigste an Stromboli, was ich sagen wollen würde. Ich fand der Film, um den mal kurz in so einer Skala gut bis schlecht einzuordnen, der ist jetzt nicht bombastisch. Mhm. Also es ist nicht Roberto Rossellinis bester Film. Es ist wahrscheinlich auch nicht Ingrid Bergmanns bester Film. Es ist dennoch filmhistorisch ein sehr wichtiger Film, weil es ihre erste Zusammenarbeit miteinander ist. Und um das kurz einzuordnen, sie war eben dieses Hollywood-Starlet. Sie hatte 8 Jahre vorher Casablanca gedreht, hatte diese wirklich große Hollywood-Karriere als schwedische Schauspielerin, war da total angekommen und hatte dann aber das Gefühl, sie will mehr und sie will gehaltvollere Filme vielleicht drehen und hat Roberto Rossellinis Arbeiten gesehen, die damals sehr neu waren. Er hat diesen Neorealismus, den italienischen Neorealismus mitgegründet, so eine Art Filme zu machen, die sich bewegt zwischen Fiktion und Dokumentation und wirklich Zeitgeschehen mit aufgreift, hat viel mit dem Faschismus und dem Nationalsozialismus auch von Italien aus dieser Zeit zu tun. Und sie hatte eben 2 Filme von ihm gesehen und war so begeistert und hat ihm dann einen Brief geschrieben, den ich dann jetzt vielleicht vorlese, weil ich das so toll fand. Wenn ich meine Notizen noch finde, Moment. Ah ja, da. Also sie schreibt in einem Brief: Werter Herr Rossellini, ich sah Ihre Filme Offene Stadt und Paisa und erfreute mich sehr daran. Wenn Sie eine schwedische Schauspielerin brauchen, die sehr gut Englisch spricht, ihr Deutsch nicht vergessen hat, deren Französisch nicht sonderlich verständlich ist und die im Italienischen nur Ti amo kennt, so bin ich bereit zu kommen und einen Film mit Ihnen zu drehen.
Oh.
Und ich fand das irgendwie so toll, weil man an dem merkt, sie wartet nicht darauf, gefunden zu werden, gecastet und entdeckt für den Film, der ihre Karriere verändern kann, sondern sie ist proaktiv, schreibt dem Regisseur, den sie bewundert, und es geht auf. Also sie geht dann nach Italien und sie drehen Stromboli, den er für sie dann geschrieben hat.
Aber sag mal ganz kurz, worum es da genau geht bei Stromboli.
Ja, es geht um sie, also Ingrid Bergmann ist Karin. Karin ist in einem Flüchtlingslager oder wie sagt man da? Da gibt es noch ein besseres Wort. Moment. Internierungslager. Sie ist in einem Internierungslager in Italien, weil sie eigentlich auch durch den Nationalsozialismus geflohen ist und dort gelandet ist. Und will da raus. Also sie ist nicht Italienerin offensichtlich, sie ist eine Litauerin in dem Film und bezirzt so ein bisschen einen italienischen Soldaten, sie zu heiraten, damit sie aus diesem
Lager
Gefangenenlager rauskommt. Und er heiratet sie auch und dann landen sie aber auf seiner Heimatinsel, nämlich Stromboli. Das ist so eine ganz, ganz kleine Vulkaninsel, ganz im Süden von Italien, auf der das Leben total hart und karg ist und die Umstände sind ja ein bisschen so, als ob sie in so einem Freiluftgefängnis dann plötzlich leben muss, nachdem sie ja eigentlich gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Kommen mit dem Boot auf dieser Vulkaninsel an, merken, da lebt fast keiner mehr, alle Leute, die irgendwie können und das Geld haben, wandern aus. Und sie soll jetzt da mit diesem Mann, den sie nicht liebt, ihr Leben fristen. Und kriegt totale Beklemmungen und Panik und reagiert auch über, könnte man sagen. Ja, und der ganze Film ist sehr auf sie fokussiert, wie sie jetzt mit diesem Schicksal umgeht, wie sie da ihre Tage fristet, was sie macht, um eigentlich ihre mentale Gesundheit so ins Lot zu bringen. Und hat aber diese Besonderheit des Neorealismus, indem er diese fiktive Figur der Karin in ein reales Setting setzt. Also die Menschen, die auf dieser Insel leben, sind natürlich wirklich die Menschen, die auf dieser Insel leben. Die sehen auch so aus und die verhalten sich auch so. Und die Gebräuche und Gepflogenheiten sind auch einfach reell eingefangen. Zum Beispiel gibt es dort, also ihr Mann ist dann arbeitet dann als Fischer. Und man sieht dann ihn beim Thunfischfang, und das sind filmhistorisch ganz wichtige Aufnahmen. Das sind irre Aufnahmen, wie die Leute eben in den 50er Jahren Thunfisch gefangen haben, also riesige Fische, größer als sie selber sind, mit Netzen und mehreren Booten, wo sie dann das Netz langsam nach oben treiben, bis die ganze Wasseroberfläche bebt, weil so viele Fische gerade da hochkommen, und die sie dann mit Haken irgendwie in die Boote reinheben. Und das sind alles dokumentarische Aufnahmen. Genauso diese Vulkaninsel und der Vulkan, der dann ausbricht, das sind alles dokumentarische Aufnahmen. Und die Art, das eine mit dem anderen zu verweben, ist wirklich toll. Das würde ich sagen, ist auf der Positivseite für den Film.
Aber wie kommt sie da an? Also ist sie dann Einzelgängerin oder?
Ja, genau. Also das ist auch, glaube ich, das, wenn ich dir jetzt zugehört habe, wie du das beschreibst. Sie ist auch einfach ein Außenseiter, ganz eindeutig. Ist auch zu viel, diese Frau. Ist auch eine modernere Frau als auf dieser italienisch-katholisch geprägten Insel. Sie hat dann Begegnungen mit anderen Männern, die werden dann so interpretiert, als ob sie... im Zentrum geht es eben auch um diese Frauenfigur, die zu viel und zu anders ist und aneckt überall und dort mit den Gepflogenheiten nicht klarkommt, die zu modern ist. Ihre Begegnungen mit anderen Männern werden von den Inselbewohnern als Flirts wahrgenommen, ihr Mann als der Gehörnte. Dann kommt es zu Ehekonflikten. Also sie ist auf eine Art einfach eine zu fortschrittliche Frau für diesen Ort. Und gleichzeitig spiegelt es auch ganz deutlich das Mächteverhältnis der 50er Jahre wider. Der Mann geht arbeiten, die Frau hat dafür zu sorgen, dass sie ein schönes, gemütliches Zuhause einrichtet. Sie ist in finanzieller Abhängigkeit von ihm. Sie ist generell in vielen Abhängigkeiten. Die einzige Art, aus diesem Lager zu kommen, ist, ihn zu heiraten. Oder so erzählt es zumindest der Film. Dann will sie natürlich von dieser Insel fliehen und hat wieder das Gefühl, sie kann eigentlich nur mit männlicher Hilfe, über männliche Gatekeeper hinweg, da wegkommen.
Hat sie dann Italienisch gesprochen oder wie haben die gedreht?
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, das ist jetzt noch eine große Frage, die ich habe. Vielleicht weiß das irgendjemand, der zuhört. Sie sagt ja, dass sie nur Ti amo sagen kann, und am Ende spricht sie den ganzen Film über Italienisch. Ob sie dann wirklich die Sprache noch gelernt hat oder ob sie das einfach nur phonetisch gemacht hat oder ob vielleicht sogar jemand, der ganz ähnlich klingt wie sie, das gedubbt hat, das weiß ich jetzt leider nicht. Es wirkt aber so, als würde sie es wirklich sprechen. Also ich glaube, sie hat zumindest ihren Text dann sprechen können. Aber wieso ich den Film ausgesucht habe, war eigentlich nicht nur die Handlung des Films, sondern das, was dann im realen Leben passiert ist, nämlich diese Karin, die dort gefangen ist, bleibt gefangen. Also das ist ein trauriges Schicksal und spiegelt wahrscheinlich mehr die Realität der Zeit wider. Aber die Ingrid Bergman, die losgezogen ist, um Filme zu machen, auf die sie Lust hat, mit Regisseuren, die sie Lust hat, befreit sich auf eine Art, weil sie während diesen Dreharbeiten sich mit Rossellini verliebt, also in Rossellini verliebt, die verlieben sich ineinander, sie wird schwanger. was dazu führt, dass sie waren beide verheiratet, dass das ein Riesenskandal in Hollywood war und sie dort in totale Ungnade gefallen ist.
Weil sie da einen Partner hatte oder was?
Genau, weil sie war verheiratet und hat eben gedreht auf dieser Insel in Italien, hat sich in Rossellini verliebt.
Hatte eine Affäre dann.
hatte eine Affäre, hat ein Kind, ist schwanger geworden, hat sich dann von ihrem Mann getrennt und das hat das Amerika der 50er Jahre halt nicht gut vertragen und das amerikanische Publikum. Aber sie haben geheiratet, haben 3 Kinder bekommen und haben 7 Filme miteinander gemacht. Und das finde ich so das Schöne an der Geschichte.
Aber auch erfolgreiche Filme, also da, danach ja. noch? Oder?
Ja, auch erfolgreiche Filme. Und ich glaube einfach für beide auch sehr wichtige Filme im künstlerischen Werdegang. Und dann viele Jahre später ist Ingrid Bergman zurückgekommen nach Amerika und hat nochmal einen Film gemacht, mit dem sie auch dann die Gunst des amerikanischen Publikums zurückerobert hat. Aber so als Frau nicht das zu machen, was von dir erwartet wird und allen zu gefallen und sich so brav zu verhalten, sondern das eigene Leben zu leben, das nehme ich mir da mit aus der Geschichte.
Ja. Ja, ja, ähnlich wie bei Spencer ja dann irgendwie auch, oder ähnlich wie im echten Leben ja dann bei Diana auch, die dann irgendwann gesagt hat, okay, sie wagt den Schritt, sich zu trennen und das, diese Abhängigkeit zu verlassen und ja auch mehr oder weniger von der Presse fallen gelassen zu werden oder gebrandmarkt zu werden als, ja, was auch immer.
Ja, auch als gefallene Heldin, oder? Man,
ja.
Es gibt dann eben oft diese Frauenfiguren, sei es jetzt Hollywood-Stars oder oh ja, im royalen System, die so rein und perfekt sein müssen, oder?
Ja, gibt ja, also das Gleiche haben wir, wenn wir uns jetzt mal alleine das Drama und die Tragödie jetzt um Prince Harry und Meghan Markle anschauen, dann ist es ja fast ähnlich.
Genau, das wiederholt sich.
Ja.
Ja, also deswegen Stromboli, ich kriegt vielleicht nicht das Prädikat wertvoll, ausnahmsweise mal
von kann mir. Kann ja auch nicht jeder Film bekommen.
Der Film ist wirklich dahingehend toll, dass dieser Ort ist unglaublich und wie sie das eingefangen haben, diese Vulkaninseln und dieses dörfliche Leben und diese Vermischung von inszenierten Schauspielern, die nur ganz wenige waren und alles andere ist echt und du arbeitest mit den Laien und dem, was vor Ort ist, ist ganz speziell. Aber der Film ist eben nach heutigem Standard auch ein sehr großes Melodrama mit sehr viel Musik und sehr viel. Die Ingrid Bergman veräußert ganz stark immer ihre Gefühle, wirft sich auf den Boden und weint und redet mit sich selbst, weil sie hat niemanden, mit dem sie reden kann und rennt durch die Gassen und schreit, lasst mich hier raus. Und man würde das halt heute nicht mehr so spielen und nicht mehr so inszenieren. Und da docke ich dann nicht so an.
Ja.
Das ist mir dann zu groß und zu viel. Aber es hat halt auch seine feinen Momente. Also man, ich bin auch froh, dass ich ihn geguckt habe.
Ich muss auch sagen, er klingt trotzdem... Ich bin ja immer eher auch so ein Fan von mutig sein und das klingt für mich jetzt gerade nach was, was man nach einer mutigen Interpretation einer gefangenen Frau.
Ja, richtig. Und es ist schön, weil du hast gesagt, dein Film Spencer handelt von einer Frau in einem goldenen Käfig und eben bei Stromboli ist es auch ein Käfig, aber der ist nicht golden, sondern aus Vulkanstein.
Sehr schönes Sinnbild.
Und jetzt wollen wir nur hoffen, dass wir keine gefangenen Frauen werden und uns immer wieder dafür entscheiden, das Mutige und das Ausbrechende zu tun. So wie die Ingrid Bergman im echten Leben und nicht wie die Karin im Film.
Ja. Danke dir, Nicola.
Ich danke dir, Lisa.
Danke fürs Zuhören.
Genau, danke an alle Zuhörer.
Und dann,
dann hat Henry denn jetzt aufgegessen?
Der hat aufgegessen, ja.
Na gut, dann auch tschüss an Henry.
Dann sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nur, dass ihr wisst, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge Coffee Talk. Und danke an Jan Köppen für die Musik und Ulrike Ziegel fürs Artwork.